Sind wir vollzählig, dann seien Sie alle herzlich gegrüßt. Vor allem grüße ich auch schon unsere Sachverständigen, die zugeschaltet sind. Wir haben noch gerade ein paar Formalia zu besprechen und können dann gleich mit Ihnen auch starten. Aber wie gesagt, ein paar kurze Dinge müssen wir noch vorher besprechen. Zum einen unter Tagesordnungspunkt 1, den ich hiermit aufrufe, haben wir die Beschlussfassung über die Durchführung öffentlicher Fachgespräche zu folgenden Themen. Wir haben vor, am 20. Mai über nachhaltige Flächenpolitik zu sprechen, dann am 10. Juni über nachhaltiges Bauen. Das haben wir gerade in der Obleuterunde vorbesprochen. Alles Vorschläge aus unserem Kreis hier. Und hinweisen möchte ich mit der Bitte, da schon einen dicken roten Remarker reinzumachen in den Kalender. Wir haben nämlich am 14. Oktober die Zusage, dass Frank Schätzing kommt, also berühmter Autor. Er wird auch zum Thema Klimakrise sprechen. Und wir haben da am 9. Dezember den Autor Mark Elsberg. Er hat geschrieben, Blackout, morgen ist es zu spät, also diesen dystopischen Roman, was dann alles passiert und wie es weitergeht, wenn bestimmte Dinge ausfallen. Darf ich fragen, wer dagegen wäre? Erwartungsgemäß niemand. Will sich jemand unbedingt noch enthalten? Nein, dann haben wir das einvernehmlich so beschlossen. Unter Tagesordnungspunkt 2 haben wir noch die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung und Beschlussfassung über die Votenliste. Prüfbitten sind danach nicht angekündigt worden. Gibt es Zustimmung dazu? Das ist der Fall. Dann ziehen wir vor Tagesordnungspunkt 3 Verschiedenes. Wir hatten angeboten bekommen von der Sachverständigen einer der letzten Sitzungen von Frau Ruders von der Regenwasseragentur Berlin, dass wir uns ein Schwammstadtprojekt bei ihr anschauen können. Dazu haben wir gerade den 8. Juni als Vorschlag festgelegt. Das wäre ein offenes Angebot an vorausgesetzt, dass Frau Ruders dem zustimmt, offenes Angebot an die Beiratsmitglieder und gerne auch an andere Kollegen, / Mitarbeiter, sich das vor Ort anzuschauen. Dazu bitte dann, braucht man gar nicht lange planen, aber es wäre natürlich sicherlich schön, wenn Frau Ruders auch wüsste, wie viel Kaffee sie kochen muss. Ne? Ja? Und dann haben wir den Tag der Ein- und Ausblicke. Da haben wir eine Podiumsdiskussion. Es sind auch schon die Teilnehmer alle benannt worden. Es sind die Obleute. Und das findet statt. Sonst noch jemand etwas unter Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, zum Fachgespräch, zum Thema nachhaltige Stadt. Im Mittelpunkt soll der Schwerpunkt nachhaltiges Wassermanagement stehen, und wir haben hier zwei Sachverständige, die uns heute digital zugeschaltet sind. Ich darf begrüßen Professor Dr. Jörg Drewes und Professor Dr. Petzel. Professor Drewes ist Leiter des Lehrstuhls und der Versuchsanstalt für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München. Seit 2020 ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, also auch das große Bild. Sie forschen bei der fortschrittlichen Wasseraufbereitung und nachhaltiges Wassermanagement. Und Professor Petzel ist Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft Lippeverband und Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Setzt sich vor allem ein für nachhaltige Wasserwirtschaft, Klimaanpassung in urbanen Räumen und die Gewässerrenaturierung und Strukturwandel im Ruhrgebiet. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen und uns in die Problematik und vielleicht auch idealerweise Lösungsansätze für die Probleme, die Sie da identifizieren, mitnehmen wollen und ihre Zeit uns dafür zur Verfügung stellen. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch gleich an. Und dann würde ich sagen, Professor Drewes würde als erster einen 10-minütigen oder bis zu 10-minütigen Input damit beginnen. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Auch sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlichen Dank für die Einladung, auch stellvertretend für den BWGU. Auch herzlichen Dank, dass Sie sich diesem Thema annehmen. Und ich hab ein paar Folien zusammengestellt. Ich hoffe, Sie sehen die jetzt noch nicht wahrscheinlich. Mal gucken. Noch in den Präsentationsmodus gehen hier. Sehen Sie die Folien jetzt?
Ja, wir sehen alles. Sie können starten.
Wunderbar. Ja, ich denke, der WBGU ist Ihnen bekannt. Ein Beratungsgremium, das 1992 von der Bundesregierung etabliert wurde, mit der Aufgabe, sich auch globalen Veränderungen und Entwicklungen zu befassen, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung vorzubereiten, wie diese Probleme angegangen werden können. In den letzten 3 Jahren haben wir uns mit 2 Schwerpunktthemen beschäftigt, die, glaube ich, heute hochrelevant sind, auch für Ihre Diskussion. Zum einen mit dem Thema Wasser und Gesundheit. Und ich möchte Ihnen einige dieser Erkenntnisse auch mitgeben und natürlich auch einige Empfehlungen aussprechen. Wenn wir uns mal vor Augen führen, wie wir bisher in der Wasserwirtschaft umgegangen sind mit der Auslegung von Wasserinfrastruktur, dann haben wir das bisher so gemacht, dass wir für die Auslegung und den Betrieb uns verlassen haben auf gewisse historische Erfahrungen und Erfahrungsspektren, in denen so eine Infrastruktur ausgelegt werden kann. Ein Beispiel ist ein Hochwassereignis, was vielleicht extrem ist, einmal in 100 Jahren auftritt. Und das legt sozusagen den Maßstab für die Höhe eines Hochwasserdammes oder auch für die Größe einer Talsperre. Wenn wir uns jetzt anschauen bezüglich der Niederschläge, der Verdunstungsraten oder auch der Grundwasserstände, den Abflüssen in unseren Fließgewässern, dann stellen wir fest, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern tatsächlich global, dass wir steigende und fallende Trends haben. Wir haben Stufenfunktionen, in denen Landschaften, Regionen sich komplett verändern, in denen Wassernotstände auftreten, sodass auch keine Landwirtschaft mehr möglich ist und dass wir eine viel stärkere Varianz sehen. Extremereignisse in beiden Richtungen, zu viel und zu wenig Wasser. Und wir charakterisieren diesen Umstand, wir waren in stationären Bedingungen, mit dem Begriff der Instationarität. Das ist das neue Normal. Und wir können auch davon ausgehen, dass es ein unumkehrbarer Zustand ist. Und insbesondere wir hier es wirklich mit einer neuen Qualität von Risiken zu tun haben und insbesondere von Unsicherheiten. Und das müssen wir natürlich auch in unseren Planungen berücksichtigen. Wir können uns ein Stück weit für diese Veränderung auch anpassen. Das ist möglich, aber es gibt durchaus auch Grenzen der Anpassung. Das mag ressourcenlimitiert sein, aber es mag einfach auch nicht schlichtweg mehr möglich sein. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel zeigen aus dem Freistaat Bayern, was das bedeutet. Sie sehen hier die Niederschlagsmuster für den Freistaat, und zwar einmal in Nord- und Südbayern aufgegliedert in Gelb und Blau für die Jahre 24 und 25. Und diese Abweichung vom langjährigen Mittel der Niederschläge geht hier bis über 100% im Jahr 24. Und im Jahr 25, was eher ein trockenes Jahr war, zumindest hat es so begonnen, sehen wir die Ausschläge bis -70%. Und die halten tatsächlich über Monate an. Also wir sehen trockene Bedingungen. Und das sind natürlich Niederschläge oder Bedingungen, an die die Infrastruktur sich auch anpassen muss. Und wir müssen auch konstatieren, dass häufig die Infrastruktur tatsächlich mit solchen Extremereignissen schon an ihre Grenzen stößt oder sogar überfordert ist. Gleiches gilt für die Abflüsse in den Fließgewässern. Auch hier sehen wir massive Veränderungen. Hier mal dargestellt, die Abflüsse, die unter dem mittleren Niedrigwasserabfluss sich befinden. Und auch hier sehen Sie für die zweite Jahreshälfte 25 massive Reduktion des eigentlich schon niedrigen Niedrigwasserabflusses für Fließgewässer. Weniger Wasser in den Fließgewässern bedeutet, dass sich auch Stoffe höher aufkonzentrieren können. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die aquatischen Ökosysteme, aber auch auf die Trinkwassergewinnung, die sich dann vielleicht im Abstrom von Einleitung beispielsweise einer Kläranlage befinden und damit auch unter Druck geraten. Wassermenge und Wasserqualität sind daher eng gekoppelt. Und deswegen müssen wir nicht nur auf die Wassermenge schauen, sondern auch die Wasserqualität. Und Sie sehen, wenn hier die Verdünnung fehlt, dann haben wir gleich damit einhergehend auch ein Wasserqualitätsproblem. Was können wir tun? Natürlich ist es wichtig, dass wir hier möglichst auf Schadstoffe schauen, die schlecht abbaubar und unter Umständen auch gesundheitsschädlich sind und die erst gar nicht in die Gewässer gelangen lassen. Das ist umgesetzt in der EU mit der Überarbeitung der Wassergesetzgebung, der Trinkwasserrichtlinie, der revidierten Kommunalwasserrichtlinie und auch einer neuen Verordnung zur Wasserwiederverwendung. Aber es ist natürlich jetzt wichtig, dass diese auch sehr umgehend und umfassend entsprechend umgesetzt werden. Wichtig sind auch neue Testverfahren, um frühzeitig zu erkennen, welche Chemikalien sind denn überhaupt gefährlich und können sich unter Umständen anreichern und sind nicht mehr abbaubar. Und natürlich damit verbunden durchaus auch Chancen. Es ist auch bekannt, dass wir aus Abwasser durchaus auch Rohstoffe zurückgewinnen können. Das gilt für Nährstoffe. Wir machen das schon lange für die Energierückgewinnung, aber durchaus kann man auch andere Stoffe aus Abwasser rückgewinnen. Also auch durchaus eine Option, eine Chance, die sich hier auftut. Und indem wir auch flexiblere Lösungen etablieren, neue Sanitärinfrastruktursysteme, vielleicht auch die Wasserqualitätsprobleme erst gar nicht entstehen zu lassen. Auch das sind Möglichkeiten. Aber das umzusetzen, braucht natürlich entsprechend Ressourcen und auch vor allem Zeit. Wir haben schon gehört, dass Wasser eine wichtige Rolle in Städten spielt, insbesondere auch wenn Flächen versiegelt sind, kann Wasser sehr schnell abfließen und verbleibt dann nicht mehr in Städten. Wasser ist aber auch wichtig für die grüne Infrastruktur in Städten und bedingt damit auch das Mikroklima. Und wenn Wasser fehlt oder Wasser schnell abfließen kann, dann vielleicht gibt es auch nicht genug Möglichkeiten, diese Pufferfunktion von Wasser indirekt mit der Vegetation zu nutzen. Und gerade bei langanhaltenden Trockenphasen, bei Hitzewellen, kann es dann zu Hitzestress kommen. Und wir sehen auf dieser Karte in Rot einige Städte und durchaus auch etliche, die schon jetzt unter Hitzestress leiden und bedauerlicherweise damit verbunden auch eine steigende Zahl von Hitzetoten. Also ein substanzieller Nachteil oder Einfluss dieser Veränderung. Es geht also darum, die Anpassungsfähigkeiten von Städten wirklich zu steigern und insbesondere auf diese instationären, hochdynamischen Bedingungen sich einzustellen. Und das betrifft natürlich alle Betroffenen, die Verwaltung, die Betreiber, auch die alle Nutzer, die damit einhergehen. Und wir brauchen dafür eine vorausschauende Infrastrukturplanung. Insbesondere auch eine, die akteursübergreifend wirkt und anpassungsfähig ist. Ich hatte schon gesprochen, es ist eine neue Dimension von Unsicherheiten, neue Qualität von Risiken. Wir haben dafür nicht zwangsläufig jetzt schon alle sollten also lösungsoffen sein, durchaus auch vielleicht nachsteuern hier und dort, wo Lösungen nicht sofort greifen, weil sich die Randbedingungen einfach massiv verändern. Das, glaube ich, ist auch wichtig für die Entscheidungsträger im Hinterkopf zu behalten. Welche Kriterien kann man daher anlegen an neue Maßnahmen? Wir haben hier vier Prüfkriterien definiert. Das eine ist die wasserbezogene Wirksamkeit zu prüfen, unter den heutigen Kenntnissen, aber auch in der Zukunft zu projizieren, wie wirksam eine Maßnahme sein, die heute vielleicht gut war, wie wird sie in 2050 ausschauen? Wie kann diese Maßnahme umgesetzt werden angesichts des lokalen Kontextes, natürlich der Wasserverfügbarkeit, aber auch der Technologien, der Finanzen, der Institutionen an einem Standort? Und vielleicht auch den stärkeren Fokus tatsächlich nicht primär auf Wasser zu legen, sondern auf die Mehrgewinne, die damit verbunden sind, also Verbesserung der Klimaanpassung, Biodiversität oder auch Gesundheit oder auch Wirtschaftsaspekte. Und wichtig auch, mögliche unabsichtige Konsequenzen hier mitzudenken, die von diesen Maßnahmen ausgehen. Und ein kleines Beispiel, Sie sehen hier die Karte der Harzwasserwerke in Norddeutschland, aus denen aus dem Harz Wasser bis nach Bremen fließt. Und natürlich könnte man jetzt argumentieren, wenn wir nicht genug Wasser haben, gut, dann bauen wir einfach noch eine weitere Fernwasserversorgung aus. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Maßnahmen natürlich Zeit bedürfen. Die sind nicht sofort wirksam. Und wenn Sie sich vorstellen, dass vielleicht die Talsperren in Zukunft nicht mehr komplett immer jedes Jahr voll sein werden, dann hilft uns auch eine neue Talsperre und eine Fernwasserversorgung da nicht weiter, wenn sie nicht mehr wirksam sein kann. Und natürlich verbunden damit lange Realisierungszeiträume, aber auch enorme Ressourcen, die es braucht, um sowas umzusetzen. Brauchen also durchaus auch andere Lösungen, dezentralere Lösungen, flexiblere Lösungen. Und wie kann man klassifizieren, vielleicht, was ist kurzfristig notwendig? Sicherlich die Infrastrukturplanung anzupassen. Ich hatte schon erwähnt, ein Hochwasserereignis in 100 Jahren war in der Regel gut noch prognostizierbar. Wir haben in einigen Regionen Deutschlands, in den Alpen beispielsweise, jetzt schon Hochwasserereignisse, die mittlerweile bis zu 10 und 20 Jahren auftauchen oder auftreten in extremem Ausmaß, also eine deutliche Beschleunigung dieser Extreme, woran unsere Infrastruktur bisher nicht angepasst ist. Bisher haben wir uns darum besorgt, die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, aber wir müssen auch mehr Wasserverbräuche managen und vielleicht auch restriktieren oder auch zeitlich entzerren. Beide Aspekte zu bewirtschaften ist wichtig und natürlich auch bessere Daten dafür zu haben, also eine Digitalisierungsoffensive, um auch in Echtzeit Wasserverbräuche zu kennen und Verfügbarkeiten. Mittelfristig geht es darum, die Nutzung möglichst auf unabhängig lokale Wasserressourcen, hydrologisch unabhängig zu erweitern. Das ist eigentlich auch eine Vorgabe der Wasserplanung, aber es hilft nicht, wenn zwei Brunnen im gleichen Aquifer stecken, in denen die Grundwasserspiegel absinken. Wir müssen also diverser uns aufstellen, auch durchaus Grundwasseranreicherung betreiben, lokal und regional und überregionale Verbundnetze schaffen, einfach als zweites Standbein. Durchaus aber nachdenken auch über alternative Frischwasserressourcen. Das kann die Regenwassernutzung sein, die Grauwassernutzung, durchaus auch Meerwasserentsalzung in der no an der Nordsee, in der Nordseeregion oder auch eine Wasserwiederverwendung, wenn es sich anbietet. Mittel- und langfristig geht es darum, auch Wasser zurückzuhalten in den Städten. Sie haben schon von Schwarmstadt gerade gesprochen, von Ihrer vorhergehenden Sitzung. Genau das ist das Konzept, die blaue und grüne Infrastruktur hier sektorübergreifend zu bewirtschaften. Und das betrifft Flächen aller Nutzungsgrade und das schließt auch die Städte natürlich ein. Wasser hat hier eine Pufferfunktion für zu viel Wasser, Wasser zurückzuhalten, zu infiltrieren, Retentionsräume zu schaffen, damit Hochwasser oder Hochwasserwellen erst gar nicht auftreten, aber auch bei zu trockenen Umständen Wasser zu halten und damit auch das Mikroklima, die Wasserreserven in Städten zu steigern. Das gelingt natürlich nur im Verbund mit blau-grüner und der existierenden grauen Infrastruktur, die existiert und die sich auch nicht so leicht komplett ummodeln lässt. Wir müssen also Hybridlösungen entwickeln, wo wir aufbauen auf die existierende Infrastruktur und die blau-grüne Infrastruktur hier mitnutzen. Wichtig ist auch, Wasser zu wertschätzen und Wasser wert zu schätzen. Und das betrifft insbesondere auch langfristige Investitionsentscheidungen mitzudenken über Risiken, die man damit vielleicht vermeiden kann. Und jede Gelegenheitsfenster für Umbauten und Neuentwicklungen, neue Stadtquartiere, wenn sie gebaut werden, wirklich auf neue Konzepte schon umzustellen. Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen aus der Stadt Kopenhagen, die am 2. Juli 2011 eine extreme Sturzflut erlebte. Innerhalb von weniger als 2 Stunden fiel ein Fünftel des Jahresniederschlages. Und die Stadtplaner haben sich Sorgen gemacht, dass es wieder auftreten wird und ein Programm gestartet, die Stadt Kopenhagen komplett umzugestalten, diese Extremereignisse abzupuffern, indem Retentionsräume geschaffen werden kann, in denen Regenwasser zurückgehalten werden kann, langsam abfließt, infiltrieren kann. Das hat enorme Investitionen bedurft, das ist klar, aber die Argumentation war die, dass diese Investition billiger ist als die vermiedenen Schadenskosten von zukünftig auftretenden Schaden. Also auch in die Zukunft zu denken, welche Schaden können wir vermeiden und damit ein Stück weit auch eine Rechtfertigung zu schaffen für große Investitionsmaßnahmen. Und das ist im Prinzip wahrscheinlich keine Überraschung. Wir müssen die Umsetzung beschleunigen. Wir haben enorme Herausforderungen. Wir müssen die Weichen heute stellen, damit Infrastrukturmaßnahmen in 5 bis 10 und 15 Jahren greifen können. Aber das wird natürlich nicht unbedingt passieren in dem jetzigen Kontext. Wir müssen also auch durchaus über neue Organisationsformen nachdenken, wie wir vielleicht dezentraler Governance-Strukturen etablieren. und damit auch den Vollzug und die Realisierung, die Implementierung beschleunigen können. Damit einhergehend natürlich auch den regulatorischen Rahmen anpassen. Wir haben einige sehr gute Leitbilder bereits, die uns helfen in der Priorisierung. Ich will auf das Leitbild der Wassersystem-Stadtentwicklung abheben im Baugesetzbuch oder auch das Leitbild der multifunktionalen Flächennutzung, wenn wir an die Bauleitplanung denken. Das muss priorisiert werden, Wasser eben auch hier entsprechend wichtig zu nehmen. Wir haben es also zu tun mit neuen Risiken, mit neuen Unsicherheiten, die wir so nicht kannten, mit der Instationarität. Wir wollen aber trotzdem in unseren Städten ein proaktives Handeln bewahren. Und das können wir erreichen, indem wir die Resilienz steigern. Ich habe Ihnen einige im Schnellgalopp hier Maßnahmen, technische Maßnahmen vorgestellt, Puffer zu schaffen, naturbasierte Lösungen voranzubringen, blau-grünes Wasser zu koppeln, aber auch die Portfolios, die Wasserressourcen zu vervielfältigen, Kreisläufe zu schließen und auf der Planungs- und Entscheidungsebene eben auch die Umsetzungsgovernance entsprechend zu stärken. Und das betrifft durchaus auch über dezentrale Governance-Strukturen nachzudenken, die entscheidungs- und rechtlichen Strukturen entsprechend anzupassen und auch Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Ja, ich hoffe, dass Ihnen das einen kleinen Eindruck gegeben hat, welche Maßnahmen hier durchaus auch auf verschiedenen Zeitskalen helfen könnten und stehe gerne noch für Rückfragen zur Verfügung. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den umfassenden Einblick und ich denke, da werden wir noch Gelegenheit zu Nachfragen haben. Erstmal herzlichen Dank und dann wechseln wir zu Professor Uli Petzel und hören uns dann gerne Ihren Input an. Mikro müssen Sie anstellen. Bitte entmuten. Professor Petzel, wir hören Sie nicht.
Jawohl, jetzt müssten Sie mich hören. Ja. Genau. Ja. Ich habe leider ein technisches Problem. Könnten Sie meine Präsentation bitte aufrufen?
Können wir das? Hier wird gesagt, das können wir.
Das wäre super, weil ich den nämlich leider nicht aufrufen kann.
Kleinen Moment. Zeit wird gestoppt oder wird hinten dran gehängt.
Perfekt, das ist gut.
Sehr gut.
Okay. Werte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Im Namen von DWA und EGLV freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Gehen wir auch gleich auf die nächste Folie. Ich versuche auch die Dinge, die Herr Drewes schon angesprochen hat, zu überspringen. Ich stimme natürlich in den allermeisten Punkten zu. Gucken wir auf die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Nächste Folie. Wir wissen, dass wir in Zeiten der Klimakrise natürlich mit wärmeren Temperaturen zu tun haben. Und das führt, nächste Folie, dazu, dass unser Verhältnis zum Wasser sich komplett verändern wird. Wir werden mit Starkregen- und Hochwasserereignissen, aber auch mit Dürreperioden ganz anders über das Thema reden. Und das wird uns ganz praktisch auch in der Politik beschäftigen, die Dinge anders anzugehen. Nächste Folie. Die Erwartungen an die Gewässer werden sich verändern. Wir werden bei der Wasserentnahme, beim Mikroklima, bei der Wasserkraft höhere Anforderungen haben. Und wir werden auf der anderen Seite, nächste Folie, auch Belastungen haben, die deutlich steigen durch die Wasserqualität, durch den Trockenstress, aber auch durch die Überflutung von Gewässern. Das heißt, wir stehen beim Thema Wasser vor einer grundlegend neuen Situation. Gucken wir einmal auf die Governance-Ebene und auf die rechtliche Ebene auf der nächsten Folie und gleich dann die nächste. Wir haben eigentlich einen umfassenden rechtlichen Rahmen vom Wasserhaushaltsgesetz über die Landeswassergesetze bis hin zu den einzelnen Ebenen auf europäischer Ebene mit der Wasserrahmenrichtlinie oder dann den einzelnen Baugesetzbüchern, Bauordnungen etc., die dann dort tätig sind. Wir haben zwei wichtige Punkte, auf die ich hinweisen will, die uns eigentlich für die nächsten Jahre schon sehr gut anleiten. Das ist zum einen, nächste Folie, die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Das heißt, wir dürfen in Städten bis 2030 keinen Nettoverlust an urbanen Grünflächen haben und dann einen Zuwachs. Das bedeutet, dass die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Städte für Feuerwehr, neue Baugebiete, aber auch für Industrie- und Gewerbegebiete deutlich abnehmen werden. Das ist etwas, was auf uns zurollt und wo wir hier den Zielzustand im nationalen Wiederherstellungsplan festlegen müssen. Das heißt, wir haben hier etwas, das uns praktisch einholen wird. Das zweite, nächste Folie, ist das Verschlechterungsverbot, das bereits ausgeurteilt ist. Das heißt, immer dann, wenn ich eine vorhandene Fläche, sei es durch Bebauung im Gewerbegebiet oder wenn ich dort ein neues Wohngebiet anlege und eine Schule, eine Kita baue, dann muss das Wasser auf dieser Fläche zurückgehalten werden, beziehungsweise es dürfen keine neuen Spitzen im Kanalsystem entstehen. Und das bedeutet, dass für alle Investoren die Geschichten auf den Flächen schwieriger werden. Das heißt, wir haben zwei wesentliche Elemente bereits, die da sind, die, das will ich aber auch sagen, die meisten Kommunen überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht anwenden. Eine ganz spannende Geschichte, die wir als Wasserwirtschaft, aber als Träger öffentlicher Belange versuchen einzubauen und entsprechend auch in unseren Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange dann auch deutlich zu machen. Herr Drewes hat gerade schon die blau-grüne Stadt der Zukunft angesprochen, deswegen mache ich die nächsten Folien auch etwas schneller. Sie kennen das alles, die Klimaanpassungsmaßnahmen, die dann kommen. Gehen wir ruhig noch eine Folie weiter und noch eine Folie weiter. Dann sehen Sie das, was man machen kann. Wasser schafft Lebensqualität, Stadtentwicklung und Regenwasserabkopplung können zusammengehen. Man kann die Dinge machen. Und die Dinge, die man machen kann, sind überhaupt nicht teuer. Nächste Folie, wenn Sie sehen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Rigolen und Blühstreifen, das sind Dinge, die wenig Geld kosten und einen großen Effekt haben, genau wie die nächsten drei Maßnahmen auf der nächsten Folie. Das sind dann Versickerung, Verdunstung und Flächenentsiegelung, Dinge, die in der Regel durch einfache bauliche Maßnahmen mitgemacht werden können. Dahinter steckt, ebenfalls schon angesprochen auf der nächsten Folie, das Grundprinzip der Schwammstadt. Auch das wissen wir, dass es funktioniert. Wir haben alle Erkenntnisse. Wir müssen es nur umsetzen. Und wenn wir so, nächste Folie, die natürliche Regenwasserbewirtschaftung in den Vordergrund rücken, dann sehen wir auch, dass wasserbezogene Maßnahmen echte Multitalente sind und auf unterschiedliche Felder einzahlen. Gesundheit, Bildung, soziales Miteinander, Luftqualität, Kühlung, Biodiversität. Kurzum, nächste Folie. Die Zukunft liegt in lebenswerten, klimaresilienten Städten. Und wir brauchen diese multifunktionalen Strukturen. Ich glaube, das größte Problem liegt auf der Ebene der Akteure. Nächste Folie und gleich weiter. Schauen Sie sich alleine an, was auf kommunaler Ebene, wenn Sie solche Projekte machen müssen, die verschiedenen Aktivitäten, sei es alleine innerhalb einer Stadtverwaltung, dann aber auch mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren gelöst werden müssen und wie die Diskussionen sind. Nächste Folie. Und ich glaube, das kennen Sie alle aus Ihrer eigenen Praxis. Wer ist denn formal zuständig? Wer ist denn Auftraggeber? Die nächste wurde nur vom Chef geschickt. Wer profitiert von dem Projekt? Dann gibt es Bedenken. All diese Dinge hindern uns auf praktischer Ebene. Und das heißt, wir werden am Ende das nur hinbekommen, nächste Folie, wenn wir das Ganze als Gemeinschaftsaufgabe auch verstehen und neue Formen der Zusammenarbeit, nämlich mit klarer Trägerschaft und Identifikation, hinbekommen. Und dazu müssen wir auch insgesamt einen Wandel machen. Nächste Folie. Welche Beispiele gibt es da schon, wo es funktioniert? Nächste Folie, den Wolkenbruchplan, den haben wir alle schon kräftig in der Wasserwirtschaft gefeiert. Jeder ist nach Kopenhagen gefahren und hat sich das angeguckt. Nächste Folie, dann sehen Sie auch, wie das eine echte Chance für die Stadt ist. Nächste Folie, wir haben es auch im Ruhrgebiet auf die Schiene gekriegt, 250 Millionen bis 2030 zu investieren für Klimaanpassungsmaßnahmen. Die Zielsetzung ist klar, 25% Abkopplung befestigter Fläche und 10% mehr Verdunstung. Das ist ein echtes Wort und damit werden wir auch das Ruhrgebiet, glaube ich, ganz gut aufstellen für die Zukunft. Gestatten Sie mir zum Abschluss einen politischen Ausblick mit einigen Empfehlungen. Nächste Folie und gleich die nächste. Wir haben auf allen Ebenen nationale Wasserstrategien, lokale Wasserstrategien auf Bundeslandebene, die sind alle total richtig. Alles, was da drin steht, ist super. Wenn man aber nicht einen Euro dafür gibt, muss man solche Strategien nicht machen und dann kann man sie auch gleich sein lassen. Und so ist es leider komplett. Wir sind nicht bereit, die notwendigen Maßnahmen auch finanziell zu hinterlegen, um das, was wir alle wissen, auch umzusetzen. Das muss so offen einmal ausgesprochen werden. Und ich will nochmal die Bedeutung betonen. Nächste Folie. Wasser wird das zentrale Thema als Querschnittsthema für künftige Geschichten sein. Jede Industrieansiedlung wird demnächst auch über das Thema Wasser gelöst werden müssen. Nicht nur beim Thema Wasserversorgung und beim Thema Wasserentsorgung, sondern auch, haben wir überhaupt in der Region, wo die Ansiedlung stattfindet, genug Wasservorräte, damit wir auch die Themen hinbekommen. Und da erkennen wir alle in der Wasserwirtschaft, dass zum Beispiel eine Ansiedlung von Tesla in Grünheide natürlich ein grandioser Fehler war, weil dort eben nicht das ausreichende Wasserdargebot ist. Beim Corona-Monitoring wurde das schon deutlich, dass die Abwasserwirtschaft in der Gesundheitsvorsorge eine große Rolle spielt. Durch die Kommunalabwasserrichtlinie der Europäischen Kommission wird das demnächst für alle gesundheitlichen Aktivitäten verpflichtend werden. Das heißt, die Abwasserwirtschaft wird genau dieses Monitoring aus dem Abwasser vornehmen und eine engere Verbindung zu den Gesundheitsbehörden wird nötig sein. Dritter Punkt, die Energiewende. Auch da ist die Abwasserwirtschaft ganz besonders gefragt. In der Regel sind Kläranlagen die größten Energieverbraucher einer Stadt. Eine Kläranlage zum Beispiel in der Stadt Bottrop verbraucht so viel Strom wie eine 35.000 Einwohnerstadt. Und wir haben die Auflage aus Europa bis 2045 energieautark zu sein. Das heißt, wir werden mit Wind, mit Photovoltaik und natürlich auch mit dem Thema Aquathermie, also Wärme aus dem Kanal oder aus dem Kläranlagenablauf, auch als Lösung bei der Energiewende mitwirken müssen. Und vierter Punkt, wir werden auch beim Thema Umbau der Stadt eine viel aktivere Rolle als Wasserwirtschaft spielen müssen. Meine Hoffnung liegt weniger darin, dass all das politisch gelöst wird. Ich sage Ihnen das so offen. Ich glaube, dass wir die Lösung von unten erreichen müssen. Und das führt mich dann dazu, dass wir eine neue Rolle in der Wasserwirtschaft brauchen. Letzte Folie. Und das heißt für mich, dass die Branche lauter und politischer werden muss, dass das Einmischen in öffentliche Debatten da sein muss. Und wir brauchen in der Wasserwirtschaft auch neue Strukturen. Wir sind in Deutschland viel zu kleinteilig aufgestellt. Jede kleine Kommune muss die Frage des Hochwasserschutzes, die Frage der Abwasserentsorgung, der Wasservorsorgung selbst lösen. Wir brauchen einen breit angelegten Dialog in Deutschland für andere Governance-Strukturen in der Wasserwirtschaft, um diese Fragen auch zu lösen. Das als kleine Einführung von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank auch für Ihre Schilderungen. Jo, war jetzt doch auch wieder problematisch, was Sie uns alles geschildert haben, aber das hatten wir ja schon geahnt und deshalb ja auch uns mit dem Thema beschäftigt. Die Frage ist eigentlich zunächst mal, Sie haben sie auch teilweise schon beantwortet, diejenigen, die es berücksichtigen müssen und sollten, die Gremien, die Ebenen, politischen einerseits als auch Verwaltungsebenen, haben die das schon begriffen? Gibt es da ein Verständnis dafür oder arbeiten wir noch daran? Und dann hätte ich hier schon einige Fragen und Wortmeldungen, die ich vielleicht auch jetzt schon nehme. Dann können wir die nämlich in einer Runde beantworten. Kollegin Kreiser von der SPD.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Hallo, lieber Uli. Wir waren schon vor Ort gemeinsam aktiv. Auch herzlichen Dank von Herrn Drewes zu Ihren Ausführungen. Ich möchte zuerst zu den Ausführungen des WBGU kommen. Und zwar haben Sie einiges aufgeführt, was, wie gesagt, von Herrn Pötzel noch nicht wiederholt worden ist. Bei Herr Professor Pötzel noch mal andere Aspekte angesetzt hat. Wir haben ja schon eine Umsetzung, wie eben auch schon erwähnt, die nationale Wasserstrategie mit den 78 Aktionen, die festgelegt werden sollen. Ein Drittel davon wird jetzt, sage ich mal, priorisiert und in den Länderverbänden festgelegt, als auch durch das Umweltamt. Aber natürlich ist es eben auch wichtig, dass wir eine Finanzierung hinterlegen. Und da bin ich voll bei Ihnen, weil ich bin Gemeindebürgermeisterin, Abwassermeisterin. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich habe gerade bei mir eine Sanierungsmaßnahme in der Abwasser- und eigentlich mehr in der Regenwasserkanalisation konventionell von 850.000 Euro für eine Gemeinde, die einen Haushalt von 1,2 Millionen Euro als Jahreshaushalt hat. Und da sehen Sie schon mal, welche Herausforderungen das sind. Aber nichtsdestotrotz profitieren ja auch letztendlich die Kommunen von diesem Umbau, als auch natürlich von der Speicherung. Ich möchte noch einmal auf diese Harzwasserwerke zurückkommen, weil das natürlich bei mir auch in der Nähe ist. Es geht nicht nur alleine, sage ich mal, um eine neue Talsperre und ob die Talsperren voll werden. Auch der Betrieb von Talsperren unter Klimaveränderung ist eine immense Herausforderung. Sie müssen ein extrem gut organisiertes Wassermanagement organisieren. Aber es gibt natürlich dort auch neue Anreize, denn wir haben in dem Regenereignis 2022/23 das erste Mal nach 30 Jahren überhaupt die Talsperren wieder voll gehabt. Und für diese Ereignisse, die durchaus stattfinden können als Starkregenereignisse, müssen letztendlich auch andere Speicher hergestellt haben, wie Sie auch selber erkannt haben. Das Wasser wird weiter benötigt und bei Ihnen fehlt mir so ein bisschen die natürliche Wiedervernässung, weil da gibt es ja nun auch gerade im Waldgebiet einige Möglichkeiten. Wir haben nun mal leider das Problem auch, dass der Harz zurzeit zu 38% entwaldet ist, aber ganz gut wieder aufwächst. Und da muss man natürlich in diesem Aufwuchs auch berücksichtigen, dass natürlich auch dort Wasserspeicher hergestellt werden. Also von daher denke ich schon, dass man den Ausbau von Talsperren durchaus mal diskutieren darf und sollte. Es geht ja nicht darum, neue zu bauen, aber vielleicht auch mal um ein paar Meter zu erhöhen oder alte Stollen als Speicherkapazität zu nehmen und gleichzeitig auch die Wasserkraft damit dazu zu denken. Die Regenereignisse sind eine globale Herausforderung. Sie haben es gesagt, es sind unsere Nachbarländer hier in Europa. Es gibt sie aber natürlich in Amerika. Es gibt sie in Asien, insbesondere in China, in Wuhan. Es ist nämlich das Gleiche wie in Kopenhagen passiert. Dort hat man vor 15 Jahren die komplette Stadt umgebaut. Wir alle wissen, in China geht es ein bisschen schneller. Das liegt aber auch daran, weil es keine demokratischen Prozesse gibt. Und genau ist das, was Herr Professor Pötzel gesagt hat. Es muss letztendlich ein besseres Governance geben diesbezüglich, eine Plattform, wo man besser vernetzt, weil wir vor allen Dingen auch länderübergreifende Herausforderungen haben. Wenn wir Wasser nutzen, ist es bis jetzt einfach ein föderales System. Und das sieht ja auch die nationale Wasserstrategie vor, dass wir dort länderübergreifend auch tätig sind. Von daher wäre die Frage an Herrn Pötzel, wie denn so eine Plattform, eine, sage ich mal, ein Netzwerk aussehen sollte. Das kann ja nur Bund, Land zusammengearbeitet werden, kommunale Spitzenverbände, als auch die Wasserverbände. Aber nichtsdestotrotz bräuchten Sie auch Bezirksregionen, gibt es noch in NRW, aber in Niedersachsen nicht mehr. Da sind es die Regionalverbände, die natürlich auch die Aufgabe haben, den Blick über die Karte zu werfen und dort eben zu sagen, wo es auch sinnvoll ist, das umzubauen. Ich kann nur bestätigen, dass, was Sie beide gesagt haben, dass die Gesellschaft davon profitiert, eine wasserresiliente Umgestaltung der Kommunen herzustellen zum Hochwasserschutz, zum Hitzeschutz. Und wir brauchen vor allen Dingen die Wasserwiederverwendung. Das ist auch wichtig. Wir sind gerade dabei, Kahl zu diskutieren. Das heißt, die kommunale Abwasserrichtlinie. Dort wird die vierte Reinigungsstufe mitdiskutiert. Aber auch da muss man ganz klar sagen, sage ich mal, in der Novellierung, die wir jetzt haben, der Anspruch kann nicht zu hoch sein, dass wir gereinigtes Abwasser zu Trinkwasser produzieren und den Kostenfaktor dort nicht sehen, um es dann letztendlich anschließend zu verregnen. Also ich denke mal, da muss man mit Augenmaß handeln. Und viele Kommunen haben sich schon auf den Weg gemacht. Der Lippe-Verband hat zum Beispiel schon vierte Reinigungsstufen, aber auch die Stadt Wolfsburg, die gerade im Bau ist mit Membrantechnik. Und das heißt, das ist eine immense Herausforderung, die wir haben, insbesondere was die industrielle Nutzung betrifft. Dort gibt gibt es auch klare Standards. Die Industrie darf zum Beispiel Wasser nur nutzen, wenn es Trinkwasserqualität hat. Ich denke mal, da muss man auch umdenken. Und meine Kollegin sitzt neben mir, Braunkohle, sage ich mal, Rückbau. Wenn wir die Probleme hier mit der Spree haben, dass letztendlich das Wasser dann zurückfließt. Also das ist eine wirklich immense Aufgabe für Deutschland. Und ich kann Sie da nur unterstützen. Ich glaube, wir von unserer Fraktion, das intensiv zu begleiten, zu unterstützen und nehmen da gerne die Ideen an. Herzlichen Dank.
So, vielen Dank. Wir haben die Expertise der Fachfrau auch zur Kenntnis genommen. Alle Achtung. Und dann hat sich gemeldet als nächstes Sascha van Beek von der CDU.
Ja, vielen Dank. Erstmal freue ich mich, dass mit der Emscher Genossenschaft auch ein innovativer Wasserverband da ist, der auch meinen Wahlkreis betrifft, weil sowohl die Emscher als auch die Lippe bei mir im Wahlkreis in den Rhein fließt und deswegen die gute Arbeit vor Ort auch bestätigen kann. Ich habe im Prinzip die gleiche Frage, die auch die Frau Kreiser hatte eben. Wie könnte die neue Plattform oder irgendwie die Governance aussehen? Wir sind ja, oder mein Wahlkreis liegt ja auch an der niederländischen Grenze unmittelbar. Dort kennen wir das System des Rijkwaterstaat, wo man natürlich mit einer ganz anderen Betroffenheit auch schon ein ganz anderes System etabliert hat, wo eben der Rijkwaterstaat nicht nur für die Wasserwirtschaft, sondern auch für die Autobahnen zum Beispiel da ist, weil man die als Entflüchtungsinstrument für dieses Land braucht. Also eine ganz tiefe Vernetzung auch in andere Politikfelder, die einfach auch mit Wasser zu tun haben. Und in Deutschland sehen wir halt über den Föderalismus eine ganz kleinteilige Struktur über Bezirksregierungen, Länder, dann der Rhein eben als Bundeswasserstraße bis hin zu Deichverbänden, die im Ehrenamt geführt werden. Also gute Strukturen, die funktionieren, aber eben in der Abstimmung doch immer Probleme führen. Da würde mich eben auch interessieren, was so die Idee von Ihnen beiden auch ist, wie man eben in der Umsetzung der nationalen Wasserstrategie dort eine gute Plattform finden kann, ohne eine neue Behörde zu schaffen oder eben neue Bürokratiehürden einzubauen.
Und dann hat sich noch gemeldet Herr Wagner von den Grünen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre spannenden Vorträge. Im Landwirtschafts- und Forstwirtschaftssektor diskutieren wir natürlich auch zunehmend über das Thema Wasserrückhalt in der Fläche und müssen ja auch zunehmend feststellen, dass es eben nicht reicht, innerhalb der Stadt oder an der Gemeindegrenze damit anzufangen, Rückhaltebecken auszuheben, sondern man muss schon weiter oben sozusagen im Wald und auch in den landwirtschaftlichen Flächen, beispielsweise mit Agroforstsystemen, überlegen, wie man Wasser in der Fläche besser zurückhalten und versickern lassen kann. Mich interessiert jetzt aber, Sie haben ja auch die Wiederherstellungsverordnung angesprochen und die Anwendung auch auf die Städte. Und als Stadtrat weiß ich auch, wie angespannt die Haushaltssituation ist und das mit, wie wir gerade schon gehört haben, vierter Klärstufe und Kanalisation und so weiter schon genügend finanzielle Belastungen auf die Kommunen zukommen werden. Ob Sie da eine Chance sehen, weil ja mit der WVO nicht nur bestimmte Vorgaben verbunden sind, sondern ja auch die Chance, entsprechende Förderungen auch über die Europäische Union zu organisieren, dass man sozusagen diesen gemeinsamen Ansatz, wir haben WVO-Richtlinien für die Stadt, aber natürlich auch für die ländlichen Räume, das irgendwie zusammendenkt und darüber dann letztlich beim gemeinsamen Thema, bei der gemeinsamen Herausforderung Wasserrückhalt, Wassermanagement sozusagen dann vielleicht auch die Kommunen durch Förderung auch unterstützen kann, diese notwendigen Maßnahmen auch zu finanzieren. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Danke.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich gerade nicht. Deshalb würden wir dann gerne in eine Antwortrunde starten. Professor Petzl, wenn Sie beginnen, Sie sind hier noch bei uns im Bild.
Gut, dann starte ich. Danke für die spannenden Fragen und die Hinweise. Bei der Wiederherstellungsverordnung und der Förderung, glaube ich, müssen wir immer in multifunktionalen Lösungen versuchen zu denken. Wir müssen wegkommen davon, dass wir sozusagen sektoral nur gucken. Wir werden die Städte höher bauen müssen und wir werden eher in die Richtung gehen als weiter in die Fläche. Das wird sicherlich vom Mindset eine Veränderung geben. Und so wie ich Brüssel mir anschaue, scheint es da schon eine Menge an Förderung und Unterstützung auch zu geben für genau solche Projekte und Modellvorhaben zumindest. Ob wir das flächendeckend dann gefördert bekommen, ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Wie sieht eine Struktur der Zukunft aus? Ich glaube, dass man sich gut am niederländischen Modell orientieren kann. Flüsse müssen in ihrem Einzugsgebiet komplett bewirtschaftet werden. Das ist keine kommunale Aufgabe, das ist eine überkommunale Aufgabe. Es braucht eine Organisation, die für das gesamte Einzugsgebiet verantwortlich ist. Wir haben dann keine Diskussion mehr zwischen Ober- und Unterliga. Warum soll der Unterliga etwas tun, was dem weiteren Unterliga nicht gefällt, oder der Oberliga was tun, was er bezahlen muss, dem Unterliga aber nur nutzt? Diese Fragen können Sie nur überkommunal lösen. Das heißt, wir brauchen Organisationen, die so unterwegs sind. Und wir brauchen zweitens dann nach niederländischem Vorbild, müssen diese Organisationen auch die Selbstgenehmigung ihrer Projekte durchführen können. Das hört sich jetzt schizophren an. Ich will das Ihnen aber mit einem Beispiel verdeutlichen. Jede Stadtverwaltung hat auch eine Bauordnung. Diese Bauordnung ist ja von der Fachaufsicht nicht dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten unterstellt, nur in der Dienstaufsicht. Und so könnten Sie das auch zum Beispiel machen, in den Niederlanden ist das noch radikaler, dass die jeweilige Organisation dann die Selbstgenehmigung in der Tat in des Königs Namen auch vornehmen kann. Aber wir müssen wegkommen davon, dass weitere Behörden dann noch dabei sind. Das können Sie dann lösen, indem Sie diese überkommunalen Strukturen, die einzugsgebietsweise vorhanden sind, dann auch als Körperschaften des öffentlichen Rechts ausstatten und dann überkommunal tätig sind und das Thema Selbstgenehmigung auch durchführen. Ich will Ihnen ein bescheidenes Beispiel nennen für einen Planfeststellungsbescheid für die Sanierung eines vorhandenen und genehmigten Deiches. Warten wir 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und haben 17 Seiten Nebenbestimmung. Das ist deutsche Realität. Und das ist nicht einfach nur ein praktisches Beispiel, das wir jetzt erlitten haben, sondern das können Sie Land auf, Land ab, überall sehen. Wenn wir es nicht hinkriegen, diese Hochwasserschutzfragen zu priorisieren, wird das nicht gehen. Die Deichverbände, die in der Unterhaltung einen super Job machen, das kriegen sie ehrenamtlich ganz gut hin, kriegen es aber professionell beim Invest nicht hin. Auch das spricht dafür, überkommunale Strukturen zu schaffen, die einzugsgebietsweise diese Investitionen dann durchführen und tätigen. Ich glaube, die Lösung muss größer gedacht werden und wir müssen uns in Deutschland aufraffen, dort größere Lösungen zu schaffen.
Soweit erstmal. Vielen Dank. Dann wechseln wir jetzt zu Professor Drewes.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Fragen und die Anregung. Ich denke, ich kann da gleich fortfahren mit Uli Petzels Ausführung. Ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, dass wir wirklich bei allen Anforderungen immer multifunktional denken. Und natürlich ist die Wiederherstellungsverordnung wichtig, aber wenn Sie sich allein die Kommunalabwasserrichtlinie anschauen, was da alles auf die Betreiber zuströmt, stringentere Einleitewerte einzuhalten, Mischwasserentlastung zu reduzieren, die vierte Reinigungsstufe zu etablieren, Energierückgewinnung zu realisieren, das überfordert schlichtweg viele Kommunen, nicht nur finanziell, sondern auch von der Kapazität, insbesondere wenn wir auf kleinere Einheiten schauen. Und das ist sicherlich ein Nachteil. Ich denke, in NRW hat da ein Modell, auf das Herr Petzel ja auch abhebt, mit einer Verbandsstruktur, die Einzugsgebiet organisiert, schon vor 100 Jahren etabliert wurde. Das hat auch sicherlich historische Gründe, aber das hat natürlich in den heutigen Randbedingungen große Vorteile. Also auch anlehnen vielleicht an das holländische oder auch an das Modell Ruhrverband oder Emscher Genossenschaft. Die Frage ist, greift es für alle Fälle in Deutschland? Da würde ich ein bisschen, glaube ich, differenzierter antworten, weil wir natürlich auch ganz unterschiedliche Randbedingungen haben und man da vielleicht dann auch durchaus mit kleineren Struktureinheiten arbeiten kann. Wichtig ist aber auf jeden Fall, Verbünde zu schaffen, Wasserverbände zu etablieren, zu autorisieren. Und da würde ich auch nochmal unterstreichen, was ich schon ausgeführt habe, diese Verbandsstrukturen auch zu befähigen, bis hin zur Selbstgenehmigung. Da bin ich ganz bei Herrn Petzel, denn nur dadurch werden wir eine Beschleunigung erreichen und auch eine Vereinfachung der Verfahren. Das muss natürlich unter staatlicher Aufsicht geschehen. Dafür gibt es aber auch Modelle, dass es funktioniert, sodass man so eine Governance-Struktur dezentraler organisiert. Das bedeutet aber auch ein Stück weit Autonomieverlust. Sie wissen, Wasser ist eine lokale Ressource. Das ist auch für Kommunen, Gemeinde, Städte häufig eine wichtige Ressource, auch eine Einkommensressource. Und deswegen werden Kommunen da zögern, das komplett außer Hand geben zu wollen. Das funktioniert nur, wenn die Vorteile wirklich so überzeugend sind, dass man da im Verbund geht. Und ich denke, da kann auch der Gesetzgeber und auch der Bundestag sicherlich auch helfen, wie man solche rechtlichen Grundlagen schafft und auch beschleunigt, dass solche Verbandsstrukturen schneller auf die Straße kommen können. Aber das wäre sicherlich eine Beschleunigung. Vielleicht noch ein Wort zu Frau Kreiser. Herzlichen Dank nochmal für die Ausführung. In der Tat habe ich mich jetzt etwas verkürzt auf die Städte. Natürlich haben Sie völlig recht, dass die Stärkung des Landschaftswasserhaushaltes essentiell ist. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir wirklich nicht nur alleine an Städte denken sollten, sondern gerade Wasser hier ein verbindendes Element ist. Viele Wasserversorgungen hängen ab vom Umland, hängen ab von ländlichen Regionen. Deswegen müssen wir das auch immer zusammen betrachten. Nur so kann auch die Wasserversorgung von Städten, insbesondere wenn die stark steigen oder wachsen, wie Berlin und andere, gewährleistet werden und sichergestellt werden. So viel vielleicht erstmal von meiner Seite. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Der Begriff der Instationarität, wenn ich ihn jetzt richtig deutschsprachig habe, ist mir neu gewesen und er wird das neue Normal nach Ihrer Prognose. Sie hatten es unausgesprochen, glaube ich, vorausgesetzt, dass das jetzt auch die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind. Gehe ich mal von aus. Wir haben da vor allem das Gleichgewicht durcheinander gebracht. Und das selbst hier in unseren gemäßigten Breitengraden, also wie noch deutlich schlimmer fällt das aus in anderen Regionen der Welt, die dann auch nicht unsere Möglichkeiten haben. Also ein großes und ja auch nicht wieder einhegbares Phänomen, mit dem wir jetzt irgendwie auskommen müssen. So habe ich das verstanden. Wir sind nun hier ein Teil des Deutschen Bundestages. Deshalb würde ich gerne noch mal konkretisiert haben von Ihnen, wo sehen Sie Handlungsbedarf konkret beim Bund? Gesetzlich oder auch gut, finanziell ist immer, liegt immer auf der Hand, aber wir haben ja auch eine Haushälterin hier im Beirat, sodass ich auch einfach sagen kann, dass das nur begrenzte Möglichkeiten sind. Natürlich muss man wahrscheinlich auch hier sagen, dass die Folgekosten von unterlassenen oder Anpassungsmaßnahmen oder Präventionsmaßnahmen größer sind. Das, was man jetzt investieren, oder die Schäden größer sind als die Kosten der Prävention. Also was muss der Bund machen und was muss vielleicht auch nochmal den Verbrauchern gesagt werden? Wie können Verbraucher auch durch vielleicht gar nicht so große Anpassungen ihres Umgangs mit Wasser schon dazu beitragen, die Probleme ein Stück weit zu lösen oder gar nicht erst so groß werden zu lassen? Gäbe es da vielleicht auch noch Botschaften, die wir transportieren sollten? Weitere Fragen haben wir im Moment noch nicht. Von daher könnten Sie auch gleich antworten, wenn Sie mögen, Professor Drewes.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist in der Tat auch gut, dass Sie nochmal auf die Instationarität abheben. Ja, sicherlich, ich glaube, die Evidenzen sind da sehr deutlich, was hier der Treiber ist. Das ist im Wesentlichen der Klimawandel und der Temperaturanstieg, der natürlich auf den Wasserhaushalt direkt wirkt. Herr Petzl und ich haben Ihnen auch einige Beispiele gezeigt, wie das auch in Deutschland wirkt. Sie werden es aus Ihren eigenen Wahlkreisen auch kennen. Selbst in Regionen, die vielleicht eher als wasserreich galten, sehen wir, dass schon im Mai Bäche trocken fallen. Wir kommen, wenn wir an das letzte Jahr denken, aus einem sehr trockenen Frühjahr. Das Frühjahr ist ohnehin verkürzt. Talsperren sind häufig dann im Winter nicht voll. Und das sind Situationen, die wir so in der Vergangenheit nicht kannten. Und wenn wir das prognostizieren, wie sich das weiterentwickeln wird, dann wird es auch immer schwieriger vorauszusehen. Und die Schäden können dann eben auch entsprechend stark ausfallen. Insofern ist es wichtig, mitzudenken und auch zu prognostizieren, was das bedeuten kann. Und Sie hatten schon darauf hingewiesen, dass wir hier durchaus auch mehr Wert legen sollten auf die vermiedenen Schadenskosten von zukünftigen Schäden und das als Argument auch nehmen, jetzt Geld in die Hand zu nehmen. Ich glaube, ein Nachteil, den wir haben in diesem Sektor, ist die Tatsache, dass wir Investitionen, Maßnahmen, die wir heute auf die Straße bringen, dass sie erst wirksam werden in 10+ Jahren. Ja, also diese Sichtbarkeit auch für die Gebührenzahler, für die Bürgerinnen, ist nicht sofort da, zum Teil auch für die Entscheidungsträger. Und deswegen die Tendenz, wir können das erstmal liegen lassen und wir haben ja noch Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen die Entscheidung jetzt angehen. Denn die Wirksamkeit ist einfach verzögert. Das ist wichtig. Und das ist vielleicht auch der Tenor, den wir stärken sollten, für die politischen Entscheidungsträger hier langfristig zu denken, langfristiger, mutiger zu denken, über eine Wahlperiode hinweg. Und auch dann die Stetigkeit der Finanzierung zu gewährleisten. Es sind enorme Ressourcen, die nötig sind für diesen Umbau, für diese Anpassung. Aber langfristig, wenn wir das heute tun und veranlassen, werden wir substanzielle Gelder sparen aus vermiedenen Schadenskosten. Ich glaube, da haben wir genug Beispiele, die wir hier schon zeigen können oder die man sich anschauen kann, wo das entsprechend gut wirkt. Und alle sind gefordert, auch alle Bürgerinnen sind gefordert. Und ich glaube, wir müssen da einfach proaktiver kommunizieren, welchen Wert diese Wasserinfrastruktur hat. Wir reden über Daseinsvorsorge und wir haben das große Gut und den Luxus in diesem Land, aus jedem Wasserhahn sicheres Wasser zu trinken. Das kommt nicht von ungefähr und es verschwindet auch in einer sicheren Weise. Also dieses stärker zu vermitteln, was die Bürgerinnen auch dafür bekommen, für ihren Gebührenbeitrag. Und wenn Sie das mal vergleichen, relativ zu anderen Ausgaben, ist es eine relativ kleine Summe. Viele Bürgerinnen wissen gar nicht, was sie für ihr Wasser bezahlen. Und ich glaube, da müssen wir proaktiver sein. Da kann auch die Politik durchaus helfen in dieser Kommunikation, welchen Wert das Wasser darstellt, auch für die Zukunftssicherung. Also da würde ich an alle appellieren, das auch zu unterstützen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Professor Petzl, wollen Sie noch einmal ergänzen?
Ich würde gerne einen zweiten Aspekt noch beleuchten. Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Drewes natürlich vollumfänglich an. Nach Wasserhaushaltsgesetz sind die Verbraucherinnen und Verbraucher ja selber für die Starkregenprävention und Hochwasserprävention an ihren eigenen Objekten verantwortlich. Wir haben lange die Diskussion über Pflichtversicherung in Deutschland geführt, die ja immer noch nicht beendet ist. Auch ein sehr heikles Thema, politisch sehr umstrittenes Thema. Deswegen spreche ich es hier nur am Rande einmal an. Es gibt aber ja ganz einfache Maßnahmen, die man machen kann, indem man das Wasser vom eigenen Haus wegführt, eine Eingangsstufe am Eingang hat, die Kellerschächte abdichtet. Das kostet ganz wenig, die Rückschlagklappe im Keller hat. Wenn man das macht, dann ist man vielleicht bei 1.000, 1.500 Euro dabei, kleinere Maßnahmen zu machen und hat sein Objekt geschützt. Das wissen die meisten Menschen aber gar nicht. Wir haben für unser Verbandsgebiet eine App entwickelt, wo die Hochwassergefahrenkarten der Kommunen und unserer eigenen und des Landesumweltamtes und die Starkregengefahrenkarten der Städte integriert sind. Jeder Bürger kann seine Adresse eingeben und kann dann genau gucken, wie ist denn meine Betroffenheit in welchem Fall. Und dann gibt es automatisiert Hinweise, was kann ich denn tun. Diese App haben wir inzwischen für ganz Nordrhein-Westfalen ausgerollt. Das wäre zum Beispiel ein praktisches Beispiel, dass wir komplett auf die Bundesrepublik ausdehnen könnten, weil diese Karten, Hochwassergefahrenkarten, Starkregengefahrenkarten da sind und wir zumindest die Bürgerinnen und Bürger viel besser mitnehmen können auf diesem Weg auch der Eigenvorsorge.
Ja, vielen Dank. Das sollten wir uns ja vielleicht mal anschauen und überlegen, an welches Ministerium wir den Tipp mal weitergeben können. Mit Apps kennt sich jetzt das neue Ministerium für Digitalisierung am besten aus, aber von der Sache her wäre es ja ein Umweltthema eher. Ich wollte eigentlich auch noch mal fragen, jetzt nach Rückständen und Belastungen des Wassers, also der Wasserqualität, jetzt mal nicht der Wassermenge. Da gibt es ja eigentlich auch einen ziemlich, vielleicht auch etwas zu sorgenfreien Umgang mit vielen Medikamenten oder Wirkstoffen. Diclofenac beispielsweise ist, glaube ich, sehr schwer abbaubar. Das wird aber bei der Frage, nutze ich das, ja oder nein, oder gäbe es auch Alternativen, die unproblematischer sind, im privaten Bereich nirgendwo bedacht, sondern es ist ja schon fast sprichwörtlich, ja, dass man das schon so vorsorglich nutzt. Es gibt sicherlich noch weitere Beispiele oder Informationen, die sagen, aus dem Abwasser, welche Droge in welchen Städten, in welchem Maße, in welchen Schwankungen genommen wird und so weiter und so fort. Also da scheint es noch eine deutlich spürbare Belastung zu geben. Wird das von unseren Kläranlagen zufriedenstellend wieder rausgefischt oder ist das eine bleibende Belastung? Braucht man da vielleicht auch nochmal neue Technologien? Wie ist da der neueste Stand, dass wir auch die Reinheit des Wassers gewährleisten können? Ah ja, dann gibt es jetzt auch noch eine weitere Frage. Wortmeldung von Caroline Bosbach.
Ja, genau. Ich würde an die Frage von Frau Winkelmeier-Becker gerade mal spontan anknüpfen. Und zwar auch zum Thema, was ist eigentlich in unserem Wasser so alles drin? Das ist ja wirklich, haben es eben schon, Professor Drewes hat es angeschnitten, eben am Anfang. Das ist wirklich, also mich fasziniert es. Und dass man vielleicht auch darüber spricht, welche Rohstoffe wir auch aus Wasser wieder zurückgewinnen können. Also wie es ja auch für die Energie schon der Fall ist. Meine konkrete Frage, ob es da vielleicht schon Verfahren gibt, die skalierbar sind. Denk zum Beispiel an Phosphor als Rohstoff, wenn wir jetzt auch wieder über Dünge sprechen, was wir irgendwie im Tagesrhythmus gerade aus sehr offensichtlichen Gründen machen, auch jetzt vor dem Hintergrund Wasser wertschätzen und Wasser schützen. Und dann vielleicht zum Abschluss noch eine andere Frage, weil das ist ja wie bei jetzt in beiden Präsentationen, in beiden Vorträgen, aber sowieso wöchentlich, wenn wir hier über Nachhaltigkeit sprechen, werden diese Zielkonflikte ja immer sehr deutlich, die wir haben. Ganz besonders, wenn wir über die Schaffung von Wohnraum auf der einen Seite sprechen und die Notwendigkeit, den Flächenbedarf für blau-grüne Infrastrukturen auf der anderen Seite. Wenn Sie da noch mal drauf eingehen könnten und wie dieser Konflikt auch bestmöglich gelöst werden kann, was das für Ihre Arbeit bedeutet.
Professor Petzl, wenn Sie beginnen.
Gerne. Frau Vorsitzende, Sie haben zielgerichtet die beliebteste Pressemitteilung eines jeden Kläranlagenbetreibers erwähnt, nämlich die Drogenverteilung nach Städten. Wer in welcher Stadt, in welchem Umfang welche Drogen nimmt, in Anführungsstrichen, überspitzt gesagt. Unsere Kläranlagen sind dazu in der Lage, nicht alle Medikamenten- und Kosmetikrückstände zu filtern. Das ist auch ein Grund, warum die Gewässerqualität weder chemisch noch ökologisch bisher in dem von der Europäischen Union vorgegebenen guten Zustand sich befindet. Das ist ja der Grund, warum die Kommunalabwasserrichtlinie jetzt die vierten Reinigungsstufen für die mittleren und großen Kläranlagen bis 2045 vorsieht. Wir erleben, dass die Trinkwasseraufbereitung, die ja in der Regel dann entweder Grundwasser oder Flusswasser dann nimmt, dass dort die Aufwände zunehmen. Wir müssen über Ozonierung nachdenken, wir müssen UV-Filtration, Filtration durch Sande etc. Das heißt, die Verfahren werden durchaus aufwendiger und der Trinkwasserpreis wird dadurch auch nicht geringer werden. Das heißt, wenn die Pharmaindustrie und die Kosmetikindustrie so weitermacht und Produkte auf den Markt bringt, die nicht vorher zumindest auch dieses Thema mal berücksichtigen, Stichwort Green Pharmacy, dann werden wir da nicht weiterkommen. Es gibt ja jetzt die Herstellerverantwortung, die ja entsprechend in Brüssel auch im Trilogverfahren von Parlament, Rat und Kommission verabschiedet worden ist, wonach Hersteller, also Pharma- und Kosmetikindustrie, 80% der Investitionen und des Betriebs der vierten Reinigungsstufen übernehmen müssen. Und das wird sicherlich eine wirtschaftliche Lenkungswirkung haben und wird am Ende auch große Effekte für die aquatische Umwelt dann bedeuten. Zweite Frage, welche Rohstoffe können wir aus Wasser, aus Abwasser gewinnen? Ich glaube, dass wir beim Thema Wärme
Abwasserwärme noch viel zu wenig unterwegs sind. Alle Studien sagen, dass wir ungefähr 10-15% des deutschen Wärmebedarfs aus Abwasser decken können. Und ich glaube, da müssen wir dieses Thema Aquathermie noch viel stärker in den Vordergrund bringen. Wir können aus der Kanalisation die Wärmegewinnung machen, entsprechend mit Wärmetauschern arbeiten. Der Élysée-Palast wird zum Beispiel schon lange so versorgt. Wir selber haben auch eine Reihe von Schwimmbädern, die wir so versorgen. Da gibt es also Möglichkeiten und auch aus dem kläranlagen Ablauf lassen sich solche Wärmetauscher gut integrieren. Beim Thema Phosphor haben wir die Problemlage, dass ab 2029 die aus dem Phosphor aus den Klärschlammaschen herausgefiltert werden muss. Wir haben die Herausforderung, es gibt noch keine bundesgesetzliche Regelung, wie dieses Rezyklat dann als Dünger auf den Markt kommt. Und wir haben jetzt 2026. Und wir haben Stand heute keine großtechnische Anlage, die in Deutschland in der Lage ist, das zu machen. Und auch sonst nirgendwo auf der Welt. Selbst die Schweizer, die das zum Jahr 2026 haben wollten, haben das nicht geschafft. Ich habe mich in meiner Funktion als Präsident der DWA zu diesem Thema auch an den Bundesumweltminister gewandt und habe ihn gebeten, hier jetzt über die Fristen nachzudenken, die beim Thema Phosphorrecycling anstehen. Bis 2029 müssen wir als Branche das umsetzen. Und wenn wir es nicht schaffen, den Phosphor aus den Klärschlammaschen oder aus dem Klärschlamm herauszuholen, dann müssen wir die Aschen deponieren. Und wir haben in Deutschland keine Deponiekapazitäten. Und Sie wissen auch, wie lange es dauert, neue Deponien auch gegen den Widerstand der Bevölkerung dann herbeizuführen. Wir haben hier eine offene Flanke beim Thema Phosphor, so richtig und wichtig es ist. Und dieses Ziel ist auch vom Gesetzgeber richtig vor 7, 8 Jahren benannt worden, dass wir Phosphor aus dem Klärschlamm herausholen müssen. Und die Zielkonflikte, letzte Frage, auf die ich eingehen möchte, die werden immer bestehen bleiben und wir werden sie nur lösen können, wenn wir versuchen, über multifunktionale Lösungen nachzudenken. Wenn also Spielplätze auch Überschwemmungsflächen sind, wenn Spielflächen auf Schulhöfen auch Überschwemmungsflächen sind, wenn wir Dächer auch als Gründächer, Fassaden auch als Grünfassaden nehmen, wenn wir Gewerbe, Wohnen, vielleicht auch Kitas sozusagen in einem Gebäude denken. Wir müssen anders an die Stadtplanung herangehen. Nur dann können wir auch Zielkonflikte lösen.
Vielen Dank. Wie sagen wir es denen, die es jetzt umsetzen müssen? Das ist immer die schwierige Frage. Wie kommt man mit dem Geld aus? Wie schafft man es bei aller Professionalisierung und größeren Strukturen, die Sie anmahnen, das Ehrenamt und dessen Beitrag nicht heraus zu verdrängen, weil es dann wieder noch schwieriger auch wird? Das sind die schwierigen Aufgaben, die wir jetzt noch mal mitnehmen. Ich frage jetzt noch einmal, filtern Sie Ihr Trinkwasser oder trinken Sie noch aus dem Wasserhahn? Und was empfehlen Sie uns hier in Berlin?
Immer aus dem Wasserhahn, das ist das bestkontrollierte Lebensmittel in ganz Deutschland. Das können Sie überall problemlos tun. Voller Überzeugung.
Ja, kann ich mich voll anschließen. Ich trinke auch Wasser aus dem Wasserhahn und ebenso meine Familie, meine Kinder. Und die Botschaft gebe ich auch immer weiter. Es ist ein hervorragendes Lebensmittel und dass es so bleibt, dafür ist es wichtig, dass wir uns einsetzen und dass es möglichst auch naturnah gewonnen werden kann, wäre auch gut. Wir wollen ja keine Chemiefabriken in unseren Trinkwasserwerken und genau dafür gibt es eine vierte Reinigungsstufe, die wird nicht reichen, weil eine Kläranlage eben auch nur abbaubare, gut abbaubare Stoffe entfernen kann und auch die vierte Reinigungsstufe nicht alle Stoffe, die problematisch sind, wird entfernen können. Also umso wichtiger zu identifizieren, welche sind problematisch und die möglichst an der Quelle zu vermeiden. Das sollten wir mitnehmen und da sind alle Bürgerinnen gefragt, auch ihren Beitrag zu leisten und ein bisschen auch die Wassersensibilität da zu steigern.
Das war jetzt ein Werbeblock und nochmal ein nachdrücklicher Appell an uns alle. Ich schaue nochmal in die Runde. Gibt es noch weitere Nachfragen? Das ist anscheinend nicht der Fall. Also wir fühlen uns sehr gut informiert und auch nochmal sensibilisiert in Bezug auf die Kostbarkeit des Wassers, das nicht selbstverständlich aus dem Wasserhahn kommt, jedenfalls nicht, wenn wir weiter so unbedacht damit umgehen. Und von daher danke ich Ihnen für die Vorträge und für die Antworten, zu denen Sie für uns noch die Zeit hatten und die Expertise. In diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. So, und dann wünschen wir sowohl unseren Referenten als auch den Beiratsmitgliedern noch einen schönen Abend und sagen nochmal ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Einen schönen Abend.
Dankeschön. Schönen Abend.
Und dem Sekretariat natürlich auch.